Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Freitag, der 31. Mai 2024. Der Mai ist damit dann schon wieder zu Ende. Geschichte. Der Mai 2024 ist mit dem Ende des heutigen Tages Geschichte, Andreas. Geschichte, darüber werden wir heute auch sprechen. Eine super Überleitung zu dir. Ja, ich möchte gerne von dir heute wissen, wie ist das Wetter?
Ja, also zum Wetter kann ich schon was sagen. Mit der Geschichte, ich weiß ja noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich höre mich mit Freude, dass ich irgendwas über Geschichte jetzt sagen könnte nachher. Gut, zum Wetter. Gestern hatten wir noch einen wunderschönen sonnigen Tag. Heute soll es ein bisschen regnen. Es ist immer so ein Durcheinander mit dem Wetterbericht. Man kann sich überhaupt nicht drauf verlassen. Ich denke mal, es wird gemischt sein mit ein paar sonnigen Abschnitten und ein bisschen Regen. Und da freuen wir auch drüber uns, denn dieser Regen ist sehr wichtig für die Natur. Der See changiert natürlich entsprechend der grauen bedeckten Himmelszeltsituation eben halt ein bisschen in einem Silbergrau. Aber es geht alles seinen Gang und das Wochenende soll auf jeden Fall sonnig werden.
Ja, und darauf freuen wir uns auch wieder ein bisschen entspannen, so wie ihr wahrscheinlich auch. Manche hatten ja jetzt ein bisschen längeres Wochenende, frohen Leichnam, also die konservativen Länder, die katholischen Bundesländer, da war Feiertag. Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht, aber das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten Deutschen mittlerweile, weil wir haben ja doch mittlerweile eine völlig veränderte Bevölkerungsstruktur und da sind ja die christlichen Feiertage ja eigentlich auch nur noch fast von Randgruppen, habe ich das Gefühl, mittlerweile zu erleben.
Ja, aber ich meine, wenn hier staatlich vorgegeben Feiertag ist, in Bayern zum Beispiel, ich glaube, da nehmen alle Bevölkerungsgruppen diesen Feiertag gerne mit.
Mit Sicherheit, aber nur um frei zu haben und nicht um zu feiern oder einer christlichen Situation zu gedenken. Also so kann ich es mir nicht vorstellen.
Der klassische Fronleichnamszug.
Richtig.
So, wir fangen an mit Meldungen zum Thema Krieg. Da scheint sich im Moment sehr schnell einiges zu ändern, Andreas, denn die USA, die stehen offenbar, wie NTV meldet, kurz vor der Waffenfreigabe für Ziele in Russland. Das war ja bis jetzt von USA verweigert worden und auch von einigen anderen Ländern. Aber in den letzten Tagen war ja doch zu spüren, dass da mehr und mehr Druck entstanden ist.
Naja, also das erschreckt mich schon, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe das Gefühl, dass die Vorgesetzten von Herrn Biden, die ich eher so in den Neokon-Richtungen verorte, dass die da relativ klar ihre Agenda weiterführen. Denn das passt ja nun überhaupt nicht in den Wahlkampf rein, weil die meisten Amerikaner, die wollen eben halt keinen Krieg mit Russland und auch die Ukraine nicht unterstützen, weil die ihre eigenen Probleme haben, auch mit der Einwanderung und so weiter über Mexiko, all diese Dinge, das liegt ihnen auf der Seele und insofern passt das nicht dazu. Und wenn dann trotzdem solche Entscheidungen getroffen werden, dann erkennt man, dass hier die Handschrift eine Etage höher im Regal der Macht ist, also oberhalb des amerikanischen Präsidenten. Und das ist bedrohlich, weil man hier natürlich mit dem Feuer spielt, immer mehr. Und ich muss ehrlich sagen, es zieht sich immer mehr diese Schlinge auch zusammen und das macht mir schon Sorge.
Ja, also diese Meldung kommt von der New York Times und demnach hat das Weiße Haus, wie es hier heißt, mit einer formellen und scheinbar schnellen Neubewertung des Themas begonnen. Und sollte Joe Biden seine Haltung ändern, werde es aber wahrscheinlich strenge Beschränkungen für den Einsatz von US-Waffen in Russland geben. Und dem Blatt zufolge werde der Einsatz wahrscheinlich auf militärische Ziele beschränkt bleiben. Man beachte das Wort wahrscheinlich, von wo aus russische Truppen die Ukraine angreifen. Sollte es dazu kommen, werde Biden seinen Kurswechsel wohl kaum öffentlich bekannt geben. Stattdessen, so zitiert die Zeitung US-Beamte, würden US-Geschosse wörtlich einfach anfangen, russische Militärziele zu treffen.
Also ich habe vorhin ein Interview gesehen, auf den russischen Medienseiten, wo beispielsweise Herr Putin ganz klar darüber sprach, dass er sehr deutlich unterscheidet zwischen der amerikanischen Regierung und den Amerikanern. Und er legt da großen Wert darauf, genau wie er zwischen der deutschen Politik und den Deutschen unterscheidet, weil er weiß, dass sehr viele Deutsche mit der Politik eben überhaupt nicht einverstanden sind. Herr Reichelt hat das gerade so schön gesagt in einem seiner Sendungen. Achtung, Reichelt, er sagte, die Politik, die nach außen repräsentiert wird, die suggeriert natürlich für die Geschichtsbücher, man spricht dann von den Deutschen, den Amerikanern. Und ich glaube, die meisten Amerikaner fühlen sich überhaupt nicht repräsentiert durch den Präsidenten und die meisten Deutschen auch nicht vom Bundeskanzler. Das ist das Hauptproblem, dass man sich immer wieder klar machen muss, die sprechen nicht für die Bürger, sondern sie sprechen für diejenigen, denen sie dienen offenbar. Und ich kann die Bürger da nicht ausmachen, denn der Bürger, der stört eigentlich nur. So zumindest interpretiere ich die Politik.
Wenn wir jetzt hören, oh ja, da werden Panzer geliefert in die Ukraine und Waffen und so weiter, dann ist natürlich spannend, was hier gemeldet wird, auch übrigens bei NTV, die viel gelobten Leopard 2, unter anderem ja auch deutsche Leopard 2 natürlich, die laufen jetzt gerade nicht, weil die Munitionsreserven erschöpft sind. Und USA hatten ja den Abrams M1 geschickt. Und der scheint erstmal mit großen Hoffnungen gestartet, wohl auf dem ukrainischen Schlachtfeld völlig ungeeignet zu sein. Es stellte sich heraus, dass er dort nicht eingesetzt werden kann.
Also interessanterweise habe ich im Moment relativ viele Kontakte mit Personen, die wichtige Rollen auch zum Teil, ich meine, jede Rolle ist wichtig, bei der Bundeswehr bekleiden. Und da bekommt man doch so ein bisschen Hintergrundinformationen über die Lage. Und wenn man sieht, dass die Leopard 2 Panzer mittlerweile ja auch schon in Russland, in Moskau als Ausstellungsstücke repräsentiert werden, den Volk als Beute im Prinzip. Und wir sehen jetzt auch, dass diese Munition eben halt offenbar nicht da ist. Das heißt, bei dem hohen Budget, was letztendlich Deutschland hat, die haben ja ein extrem hohes Militärbudget, man fragt sich, wo ist das eigentlich geblieben? Und diese Frage ist wichtig. Und wenn man dann weiß, dass es dann einen Rammstein gibt und diese ganzen Flieger und 38.000 Soldaten aus USA, dann weiß man, dass die natürlich alle nicht von USA finanziert werden natürlich, sondern vom deutschen Steuerzahler finanziert werden müssen. Und dann bleibt dann natürlich auch nicht mehr viel übrig und die eigene Armee befindet sich dann auch in einem sehr maroden Zustand. Und das geht eben halt auch so weit, dass in der Ukraine die Panzer dann stehen, weil eben die Patronen alle sind.
Ja, sowas nennt sich dann Unterstützung. Aber gut, das kann natürlich auch alles passieren. Ja, Frankreich hat sich ja in den letzten Tagen in Person Herrn Macrons hervorgetan. Die wollen also gerne auch Militärpersonal in die Ukraine schicken, so schnell es überhaupt nur geht. Sie wollen also die Soldaten, die ukrainischen, nicht mehr in Frankreich oder in anderen Ländern ausbilden lassen, sondern die französischen Ausbilder sollen in die Ukraine gehen. Wie ordnest du das denn ein?
Also ich gehe davon aus, dass das schon längst stattfindet. Wir wissen, dass sehr viele Offiziere aus NATO-Staaten in der Ukraine in Zivil herumlaufen und dort auch ihr, ich sage mal, Wesen treiben. Ob das Unwesen ist, das weiß ich nicht. Aber alles, was mit Krieg zu tun hat und gerade in dieser dramatisch verlaufenden Lage der unglaublich vielen Toten, die ja die Ukraine zu beklagen hat. Und man will es offenbar jetzt noch weiter auf die Spitze treiben. Man will nicht damit aufhören. Da wird es eben halt schon ziemlich eng, das Ganze. Und das sind eigentlich nur noch offizielle Dokumentationen, die hinterhergeschoben werden. Ich glaube, die sind schon längst sowieso da.
Also was wir heute in den Medien gefunden haben, ich glaube, es war die russische Nachrichtenagentur TASS. Es ist auf jeden Fall schon in Russland ein toter NATO-Soldat gefunden worden und dementsprechend scheint es wahrscheinlich richtig zu sein, was du sagst. Das sind ja immer alles Verschwörungstheorien gewesen.
Naja, es gibt ja nun ganz deutliche Hinweise auch auf die ukrainischen Angriffe der ukrainischen Armee auf russische Städte und Gebiete mit sehr vielen zivilen Opfern. Ich finde das immer sehr interessant, wenn man dann sagt, es werden dann die amerikanischen Waffen nur auf militärische oder strategische Ziele gesetzt. Und das sollte eigentlich die Norm sein, dass man das noch erwähnt, finde ich schon sehr ungewöhnlich. Man greift normalerweise keine Kindergärten und Krankenhäuser an. Das macht man einfach nicht. Und genau da sind wir mittlerweile hingekommen, dass es so in diese... Ich hab mir Bilder neulich angesehen hier von dem Herrn Reisner, von dem Oberstleutnant Reisner. Der hat aus Österreich dort einen, Oberst ist er, eine interessante Struktur dargegeben, wie die momentane Lage der Grenzverläufe in der Ukraine ist. Und hat er zwischendurch mal ganz nüchtern und sachlich Bilder eingespielt. Und ich habe mir das angesehen und ich hatte Tränen in den Augen. Es waren wirklich nur so schemenhaft zu erkennende Satellitenbilder, wo Panzer dort, russische Panzer eingefahren sind und die wurden dann mit Minen in die Luft gesprengt und man sah dann die Menschen so als Schatten, wie sie rausgelaufen sind. Diese Grausamkeit eines Krieges, das kann sich überhaupt keiner richtig vorstellen. Das ist die Hauptproblematik. Wir sind alle in einer Generation, zumindest die das Glück hatten, in der westlichen, friedlichen Welt zu leben, das nie erleben zu müssen. Und jetzt kommt es immer näher. Und ich begreife nicht, wie diese Schlafwandler wieder da so auf Vormarsch sein können. Und die werden dann, ich habe wirklich dann noch regelrecht hochgepusht mit Hassreden von einer Außenministerin Baerbock, mit einer Zimmermann, mit einem, wie sie alle heißen. Das sind eben halt die Dinge, die mir schwer runtergehen.
Ja, man merkt, da bist du angespannt, sagen wir mal so, ja, bei dieser Thematik. Und die ist auch tatsächlich nicht geeignet, sich zu entspannen. Also die Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf Quellen aus französischen Diplomatenkreisen beruft, sagt, dass demnach schon kommende Woche bekannt gegeben werden könnte, dass Paris Soldaten in die Ukraine schickt zur Ausbildung. Herr Zelensky, der ukrainische Präsident, wird ja in Frankreich zu Besuch sein. Und laut Reuters hofft die französische Regierung, eine Koalition von willigen Ländern zu schließen, die Kiew in einer ähnlichen Art und Weise militärisch unterstützen wollen. Und Frankreich werde demnach zunächst nur eine kleine, begrenzte Anzahl an Militärpersonal in die Ukraine schicken. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen es dann mehrere hundert sogenannte Ausbilder in das kriegsgebeutelte Land geschickt werden. Das meldet die Berliner Zeitung. Und die estnische Premierministerin Kallas, die hat zum Beispiel Ende Mai gesagt, dass es Länder gibt, die bereits vor Ort Soldaten ausbilden. Also genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Sie hat allerdings keinen konkreten Ländernamen genannt. Und mehrere EU-Mitgliedstaaten, darunter zum Teil auch die Bundesregierung, befürchten, dass durch die Entsendung von NATO-Militärpersonal in die Ukraine ein direkter Krieg mit Russland noch wahrscheinlicher werde. Auch der russische Präsident Putin stellt natürlich die Präsenz dieser regulären französischen Streitkräfte in der Ukraine als einen Schritt in Richtung eines globalen Konfliktes dar.
Genau, darum geht es, um den globalen Konflikt. Und jetzt müssen wir uns einfach mal klar machen, dass die NATO-Staaten, wir haben ja immer alles aus der NATO-Brille. Wir sehen ja immer alles aus der Perspektive, wie sie die NATO ist. Wenn wir wissen aber, dass der größte Teil der gesamten Welt und der größte Teil der Weltbevölkerung mit Abstand keine NATO-Staaten sind, und wenn ich mir sehe, Südamerika, Afrika, Fernost, viele, viele Staaten, die sehen das mit Argwohn, was USA macht, weil diese Geschichte in der Vergangenheit dieser Weltpolizei, zu denen sie sich selbst erkoren haben oder meinten, sich erkoren zu müssen, das ist jetzt mittlerweile amtlich, das wissen alle. Und ich glaube, es sind zu viele Sympathisanten weltweit. Der größte Teil der Welt ist auf Putins Seite. Das darf man nicht vergessen. Ob das jetzt China ist oder ob das Indien sind, das sind ganz wesentliche Probleme, die sich da auch für den Westen ergeben können. Und man kann auch in afrikanischen Ländern den Westen das Leben schwer machen, weil dort eben sehr viele westliche Soldaten stationiert sind, ob das Amerikaner sind, Franzosen sind und so weiter. Und so kann man die Menschen natürlich auch darüber beschäftigen. Also ich weiß nicht, ob Sie wissen, mit wem Sie sich anlegen. Sie bauen Ihre gesamte Strategie auf die letzten 100 Jahre auf. Da hat das alles funktioniert. Aber mittlerweile hat die Welt einen anderen Kenntnisstand und erkennt auch die Hintergründe.
Ja, was macht Deutschland? Deutschland hält sich erstmal dezent zurück. Kanzler Scholz ist nicht dazu bereit, sich näher auf die Forderungen von Anton Hofreiter oder Frau Strack-Zimmermann oder so einzulassen, die natürlich Krieg, Krieg, Krieg rufen. Währenddessen hat aber Verteidigungsminister Pistorius ein neues Waffenpaket für die Ukraine geschnürt im Wert von 500 Millionen. Wie genau deutsche Waffen gegen Russland verwendet werden dürfen, das hat Herr Pistorius, der den Tagesthemen ein Interview gegeben hat, allerdings dann auch wieder ausgespart, offen gelassen. Und dieses Waffenpaket von 500 Millionen Euro, da sind Geräte der Flugabwehr dabei, Panzer, Munition, Ersatzteile. Und Pistorius sagt, wir werden euch in diesem Abwehrkampf weiterhin unterstützen. Das sagt er zu seinem Kollegen Umjerov in der südukrainischen Hafenstadt Odessa. Da ist er nämlich wieder hingefahren, alles unter Geheimhaltung aus Sicherheitsgründen.
Naja, also man muss mal fragen, wo die 500 Millionen oder die 500 Millionen jetzt nun herkommen soll. Denn gehören sie mit zu diesem Sondervermögen, also die Sonderschulden, die man Vermögen nennt? Oder ist das nochmal irgendwie obendrauf gesattelt? Man hat das Gefühl, so dieser Spuk hängt überhaupt kein Ende mehr. Und es ist, mir kommt es so vor, als hätte die Politik in Berlin den Staatshaushalt der Bundesrepublik Deutschland komplett aufgegeben. Sie haben überhaupt kein Interesse mehr daran, den Staat zu erhalten, sondern den Laden in einen Staatsbankrott zu führen. Ich glaube, das wissen Sie auch, dass das nicht mehr zu vermeiden ist. Die Frage ist, auf welche Kosten geht das? Auf wessen Kosten geht das? Und wir haben das gehabt, als beispielsweise die Sowjetunion damals in die Pleite ging, auch mit ihrem sozialistischen Modell. Das ist das, was man gerade in Europa einführt. Und wenn dann eben halt Europa sozialistisch gesehen pleite geht, dann könnten es eben halt dieselben Verwerfungen geben wie Anfang der 90er Jahre in der Sowjetunion. Da kann man gerne mal ein bisschen in den Suchmaschinen herum scrollen, um sich da mal ein Bild zu machen. Das war schrecklich. Und irgendwie hat man das Volk dabei komplett aufgegeben und jeder versucht noch seine Freunde an die Seite zu bekommen. Ich weiß nicht, welche Schmiergelder da laufen, aber für mich ist das mit Vernunft und mit Logik nicht mehr erklärbar.
Spannend finde ich, was Herr Pistorius in den Tagesthemen geäußert hat. Darüber berichtet hier tagesschau.de. Er sagt also angesprochen auf das Völkerrecht und überhaupt einfach die juristische Frage, wenn eben ja, Waffen, westliche Waffen dort zum Einsatz kommen. Er räumte ein, dass das Völkerrecht solch einen Einsatz zulasse. Es gebe aber auch wörtlich bilaterale Vereinbarungen zwischen den Lieferländern und der Ukraine, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Was meint er damit?
Er meint damit die regelbasierte Ordnung. Das stellen die nämlich aus amerikanischer Sicht einfach über das Völkerrecht. Und damit sagen sie, wenn es ja oberhalb des Völkerrechts steht, was wir uns ausdenken und gut finden, dann ist natürlich das Völkerrecht untergeordnet und damit natürlich mit integriert und können es abnicken. Ist eine Farce eigentlich.
Ja, er hat, der Verteidigungsminister hat die, wörtlich hat er das gesagt, die Vielstimmigkeit beklagt, die es schwer mache, aktuell vernünftig und verantwortlich mit solchen Themen umzugehen. Und dann hat er gesagt, am Ende entscheidet die Ukraine in Abstimmung mit ihren Partnern, was passiert oder eben nicht passiert. Seit wann entscheidet denn die Ukraine?
Ja, das weiß er selbst, dass das Unsinn ist. Das muss er sagen, das gehört zum guten Spiel. In der gesamten Politik wird spätestens dann, wenn ein Krieg droht oder sich aufbaut, nur noch gelogen und man braucht niemanden mehr ernst nehmen. Man muss nur erkennen, was für Entscheidungen werden militärisch gefällt, dass man sich vorbereiten kann, wer in die Tötungsmaschine reinfährt.
Uiuiui, das klingt gar nicht gut. Das nächste, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht wirklich. Eine Meldung von Welt.de. Da geht es immer noch um den Verteidigungsminister. Und was hat der denn jetzt vor mit der Dienstpflicht bei der Bundeswehr, also mit dem Wehrdienst oder eben auch mit der Wehrpflicht. Und er hat geäußert bei Zeit Online, dass er sich einsetzt für seine Wehrdienstpläne. Und zwar wird das alles doch nicht, wie ursprünglich gedacht, komplett auf Freiwilligkeit beruhen, sich belaufen. Mittelfristig sei eine Regelung geplant, die es erlaubt, junge Menschen auch gegen ihren Willen einzuziehen. Und er sagt, ganz ohne Pflicht wird es nicht gehen. Und damit hat er anderslautenden Medienberichten widersprochen.
Ja, und er nennt es Wehrpflicht. Und in Wirklichkeit ist es eine Kriegspflicht. Wehr heißt ja irgendwie, dass man sich wehren muss. Aber dazu muss erstmal ein Angriff da sein. Es gibt keinen Angriff auf die Länder, die momentan sich wehren, sondern es gibt einen Konflikt zwischen zwei Staaten und die anderen stecken sich damit rein, weil hier geopolitische Interessen eine Rolle spielen. Das ist das ganz Entscheidende, was hier läuft. Und ich muss hier nochmal wieder dran erinnern an die, wie heißt dieser große Think Tank nochmal, die Foreign Global of Foreign Relation, die beispielsweise gesagt haben, nicht mehr bis zum letzten Ukrainer, bis zum letzten Europäer. Und das sind schon die ersten Anzeichen dafür, dass man dann die erstmal Männer, interessanterweise unterscheidet man dann nicht mehr zwischen Männer, Frau und Sonstiges, sondern da werden die Männer eingezogen und die sollen dann eben halt an die Front geschickt werden. Und man muss sich vorstellen, worüber wir hier reden im Jahre 2024.
Herr Pistorius hat in Zeit Online seine Pläne folgendermaßen skizziert. In einem ersten Schritt sollen alle jungen Männer und Frauen eines Jahrgangs einen Musterungsfragebogen zugeschickt bekommen. Darin sollen sie unter anderem Auskunft über ihre Fitness, Gesundheit und ihr prinzipielles Interesse an einem Dienst in der Bundeswehr geben. Entgegen der bisherigen Berichterstattung sei die Rücksendung eines ausgefüllten Fragebogens für die Männer verpflichtend und nicht freiwillig, so Pistorius. Junge Frauen betrifft diese Pflicht allerdings nicht, wie du gerade schon gesagt hast, und von, wie heißen die, Transgender Diversen. Und so, Diversen steht hier auch nichts, da laut Grundgesetz prinzipiell eben nur Männer Wehrdienst leisten müssen. Pistorius tritt zwar für eine Änderung des Grundgesetzes in dieser Frage ein, meine Damen und alle anderen bitte also genau aufpassen. Er geht aber davon aus, dass sie zum Ende der Legislaturperiode nicht mehr zustande kommt. Und also, was passiert, wenn die jungen Männer sagen, ist mir doch egal, ob die da einen Fragebogen schicken oder nicht? Das bleibt nicht folgenlos, denn wenn sie den nicht beantworten, soll es nach Aussagen vom Verteidigungsminister Sanktionen geben. Und wie die aussehen, hat bis jetzt noch keiner erklärt.
Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass es jetzt ernst wird und man wird jetzt auch nur noch zwischen den zwei biologischen Geschlechtern unterscheiden und alles andere wird dann keine Rolle mehr spielen, weil man braucht natürlich Kriegsmaterial. Und man darf nicht vergessen, dass die Menschen als Material angesehen werden. So ist es nun mal bei den Kriegsministern, die das aufbauen und eine Kriegspflicht einrufen. Und genau das ist das, was hier jetzt immer mehr in den Raum reinschwingt. Das fing an mit dem Begriff einer Ostflanke. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich zutiefst schockiert, in der heutigen Zeit von einer Ostflanke zu sprechen, wie im Zweiten Weltkrieg. Und ich hatte damals schon gesagt, und jetzt geht's los. Und jetzt reden wir eben halt schon über die Wehrpflicht, die eigentlich eine Kriegspflicht ist.
So, was passiert? Wir wollen das hier ruhig ein bisschen durcharbeiten, damit auch jeder weiß, was auf Deutschland zukommt. Ja. Was passiert, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden? Ja, sagt der Pistorius, dann werden wir auch junge Menschen zum Dienst verpflichten müssen. Und er betont, dass sein Wehrdienstmodell zum Ziel habe, die Aufwuchsfähigkeit der Truppe zu gewährleisten. Die Bundeswehr braucht dringend hinreichend viele Wehrdienstleistende, um die Zahl der Reservisten für einen möglichen Verteidigungsfall zu erhöhen.
Naja, dieser Angriffsfall, den der Verteidigungsfall nennt oder diesen Kriegsfall, das bezieht sich darauf, man hat ja schon einige Soldaten, aber wenn die dann fallen und sterben vorne an der Front, dann müssen neue, junge Materialien nachgeschoben werden. Das ist genau dieser Zynismus, der da mitspielt. Und wenn ich dann gleichzeitig sehe, dass man längst hätte anfangen können, mit Friedensverhandlungen in Gang zu kommen und diesen ganzen Wahnsinn längst hätte beenden können, also in einigen von diesen Entscheidern möchte ich in deren Haut nicht stecken. Und selbst wenn sie vor einem irdischen Gericht nicht mehr gerade stehen müssen, sie werden dafür gerade stehen.
Ja, also das sind hier schon Meldungen, die ziemlich unter die Haut gehen. Wer hätte das vor kurzem noch gedacht?
Ja, unglaublich. Ich bin sprachlos.
Ja, ihr Lieben, das Nächste. Da haben wir uns denn gefreut, dass die geheimen RKI-Protokolle, die geschwärzt waren, gestern auf einmal wie Kai aus der Kiste auf der Matte waren und es hieß, jetzt ist alles entschwärzt. Ist es natürlich nicht, weil einige, doch mehrere Namen einfach weiter geschwärzt sind. Aber was zum Beispiel, also ich meine, das dauert jetzt, bis man das ausgewertet hat und da werden wir wahrscheinlich in jedem Podcast in der nächsten Zeit darüber sprechen. News hat einen spannenden Zusammenhang jetzt schon mal entlarvt, nämlich die entschwärzten Protokolle zeigen, warum viele der Passagen eben nicht an die Öffentlichkeit geraten sollten. So wird in einem Eintrag vom 10. Februar 2020 unter dem Tagesordnungspunkt Internationales dokumentiert, wie die dem Gesundheitsministerium unterstellte Quasi-Behörde eine Zusammenarbeit mit China in Sachen Pandemiebekämpfung plante. Ich meine, wir erinnern uns vielleicht alle, was China in Sachen Corona-Bekämpfung gemacht hat. Das waren die autoritärsten Mittel. Die Menschen wurden zum Teil in ihre Häuser verbarrikadiert. Da wurden Latten davor gehämmert, dass sie das Haus nicht verlassen durften. Oder sie kamen in Einzelisolation. Wir hatten hier viele Berichte darüber. Das vergisst man so schnell. Ja, ne?
Das ist ganz klassische Massenmenschenhaltung in einer Perversion, wie wir sie uns hätten nie vorstellen können. Und genau in diesem Zusammenhang fallen mir natürlich die Worte ein von unserem wunderbaren Bundeswirtschaftsminister Habeck, der ganz deutlich sich zu diesen totalitären Strukturen, nämlich der Chinas, bekannt hat. Genau das. Er hat nämlich gefragt, ist überhaupt die Demokratie die richtige Form oder müssten wir gerade in Anbetracht der Probleme auf dieser Welt mit härteren Bandagen auffallen? Und diese Zusammenarbeit auch zwischen USA mit den Laboren und mit, Wuhan war das, genau, und so weiter. Das heißt, da schließt sich der Kreis. Und hier wird übrigens auch an der Stelle so ein bisschen Ernst Wolf so ein bisschen unterstützt, auch in diesen Daten, die jetzt auftauchen, der sagt, die hängen alle zusammen. Und das stimmt auch, glaube ich, zu einem gewissen Teil. Nicht so, wie er das vielleicht sieht, weil er spricht auch von China und von USA. Es geht immer um die entsprechenden Komplexe, die finanziellen Komplexe, die dahinter stehen, die das Ganze steuern. Und das sind die Oligarchen, das sind die sogenannten Philanthropen und die machen ganze Arbeit. Die haben genügend Material und Geld, um diese Riesenschlachtpläne gegen die Weltbevölkerung hier so durchzuführen.
Ja, und es sind schon einige Leute jetzt dabei, das so schnell wie möglich auszuwerten. So gibt es also einige Informationen noch. Aber hier zu diesem Thema China nochmal zurückzukommen. Es heißt in dem Protokoll des Robert-Koch-Institutes, der Kontakt zur chinesischen Botschaft sei auf Initiative der Leopoldina entstanden, also des Beratergremiums für die Politik in wissenschaftlichen Fragen. Und da hatte zum Beispiel in diesem Protokoll gestanden, es wird nächsten Mittwoch ein Treffen mit der chinesischen Botschaft geben, um zum Beispiel über Forschungsthemen und zukünftige Kooperation zu reden.
Ja, und Leopoldina und RKI sind ja auch bekannt dafür, schon alleine, wenn man ihre Geschichte mal durchgeht, ohne jetzt ins Detail gehen.
Ja, kann man bei Wikipedia, ne?
Bei Wikipedia kann man es sehen, ob das bis hin zur Euthanasie ist. Tut mir leid, aber es waren die Leopoldina und es war die RKI. Und das sind eben halt die totalitären, diktatorisch untergeordneten Systeme, die mit aller Klarheit und Gewalt gegen die Menschen vorgegangen sind. Also man braucht nur mal reingehen, Wikipedia, und sich da mal angucken, wie dann da so gearbeitet wurde.
Ja, wir können natürlich uns erinnern auch an dieses Hammer-and-Dance-Papier, dieses Panikpapier, wo die Maßnahmen, nicht nur übrigens für Deutschland, aber wir sprechen jetzt von Deutschland, wo die Maßnahmen für Deutschland Punkt für Punkt aufgeschrieben waren. Kinder dürfen die Großeltern nicht besuchen und müssen isoliert werden. damit sie nicht schuld sind, wenn Oma und Opa vielleicht ihretwegen sterben. Und die betroffenen Kranken werden qualvoll ersticken. Das war das Wording, das nach außen gegeben wurde an die Menschen. Und ich wundere mich überhaupt nicht, warum heute noch eine ganze Menge von Menschen traumatisiert sind.
Naja, also wir wissen ja mittlerweile und wir reden ja auch oft darüber, wir werden auch nicht müde, dieses Thema Hammer and Dance immer wieder nicht nur zu erwähnen, sondern das gehört in den zentralen Mittelpunkt. Gerade jetzt, weil wir erkannt haben im Juni 2020, wie die Agenda angeschoben wurde, woraus man ableiten kann, aus meiner Sicht als ganz wichtiges Beweisstück, dass es sich offenbar oder zumindest wahrscheinlich um eine vorsätzliche Straftat handelte, die von der Regierung ausgegangen ist und mit den entsprechenden Elementen der Regierenden entsprechend auch umgesetzt wurde. Und das ist der wesentliche Punkt, weil hier strafrechtlich eine Prüfung vonstatten gehen muss und nicht jetzt versucht, das Ganze auf die Politik zu schieben oder durch irgendwelche Kriege, die man mit Gewalt anzettelt, abzulenken davon. Das sind ja auch Ablenkungen, die davon laufen. Mhm. Und das ist einfach kaum zu glauben.
Ja, und nochmal auf dieses Panikpapier, auf das Hammer-and-Dance-Papier zurückzukommen. Das wurde ja im Frühling 2020 vom Innenministerium initiiert. Das war ja dann genau der Grund, warum Stefan Kuhn, der ein hochrangiger Mitarbeiter im Innenministerium unter Horst Seehofer war, gewarnt hatte und mit einer Armada von Wissenschaftlern dagegen gehalten und gewarnt hatte.
Naja, und Horst Seehofer, den hatte Herr Kuhn wohl offenbar wahrgenommen. Herr Kuhn war in einer führenden Position für die kritische Infrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland zuständig. Und sein Chef Seehofer hat in allen großen Betriebsversammlungen seiner Behörde immer wieder gesagt, er legt Wert darauf, dass die Mitarbeiter selbst denken und im Interesse der Bundesrepublik auch aktiv sind. Das hat Herr Kuhn gemacht. Das hat ihn seinen Kopf gekostet. Er ist rausgeflogen. Er muss um seine Pensionen kämpfen und so weiter und so fort. Und wir sehen, wie diese Verlogenheit hier auch von Herrn Seehofer hier immer wieder erwähnt werden muss.
Und wir können genau eine Sache erkennen, was die Bundesregierung, und ich meine 2020, das waren noch nicht die Ampelmännchen, nein, sondern das war noch Frau Merkel und wie gesagt, der Herr Seehofer und Jens Spahn, den mögen wir doch bitte nie vergessen mit seinen Engagements. Und bei dieser Erstellung dieses Panikpapiers haben Wissenschaftler mitgearbeitet, die einen ja sehr deutlichen Bezug nach China hatten. Da war zum Beispiel der Germanist Otto Kölbel, über den haben wir damals auch viel gesprochen. Der hat auch in China gearbeitet und gilt als großer Verehrer des chinesischen Diktators Mao. Oder dabei war auch der Politologe und China-Forscher Maximilian Mayer, der unter anderem auch begeisterter Anhänger der Zero-Covid-Strategie ist. Andreas, kannst du dich erinnern, als kurze Zeit bevor das losging mit der Mikrobe, war im Herbst 2019 Angela Merkel in China, auch übrigens in Wuhan.
Ja, sie war da und wir haben ja viele dieser Dinger gesehen. Das waren ja auch viele auch Philanthropen letztendlich da ja involviert. Selbsternannte Philanthropen. Das heißt, im Oktober, das war ja, glaube ich, dieses Manöver 201 hieß das, glaube ich, wo man dann gesagt hat, wir werden jetzt mal mit den entsprechenden Medienanstalten, öffentlich-rechtliche, andere Massenmedien, ein solches Szenario Corona durchspielen. Nochmal, das war im Oktober 2019. Und dann wurde ja wirklich agendamäßig nachgearbeitet. Mich erinnert das an eine generalstabmäßige Umsetzung. Das Ganze in Verbindung natürlich mit diesem Hammer-and-Dance-Papier. Das macht alles Sinn. Und dann wurden dann plötzlich Militärs eingesetzt, eben ins Gesundheitsamt. Militärs auch eingesetzt für bestimmte andere Gesundheitsorganisationen, zum Beispiel bei der Bundeswehr. Das war interessant. Und gleichzeitig hat auch Frau Merkel die großen Lebensmittelkonzerne, Edeka und wie die alle sind, quasi eingeladen zu vertraulichen Gesprächen. Auch das gehörte alles mit dazu, nämlich zu dieser neuen Verteilung und Logistik im Rahmen nämlich einer offenbaren Corona-Politik, die man schon geplant hatte. Lange bevor man überhaupt darüber sprach, dass es dieses Virus wirklich gibt. Und daran erkennt man ja auch eine gewisse Vorsätzlichkeit.
Kurz übrigens auch, bevor man dann einen Generalleutnant einsetzte, um die ganzen Corona-Maßnahmen zu steuern und zu koordinieren.
Ja, Militär funktioniert auf Befehl und Gehorsam und da wird dann eben halt auf dieser Ebene schneller durchgezogen. Und dann sieht man ja auch, mir kommen sie ja alle vor wie Militärs, ob ich Herrn Lauterbach sehe oder Herrn Spahn gesehen habe oder Herrn Wieler gesehen habe. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie Herr ihrer Sinne waren. Ich darf das sagen, weil das war meine Meinung, die ich da damals so rein interpretiert habe. Sondern sie haben das ausgesprochen, was auf ihren Spickzetteln stand. So kam es mir vor. Und anders war es für mich auch nicht erklärbar, weil es wissenschaftlich Unsinn war, was sie erklärt hatten.
Aber sonst hätte ja auch dieses ganze Konsortium hier von China-Verehrern umsonst gearbeitet. Die haben doch diese Panikpapiere erstellt. Das muss ja dann auch umgesetzt werden.
Ja, das waren ja Kaufleute, das waren ja auch keine Wissenschaftler. Das waren Marketing-Experten, die das gemacht haben. Es war eine riesen Marketing-Aktion, die dahinter steht. Es ging nie um die Gesundheit, es ging auch nie um den Virus. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Aber es ist eine Marketing-Situation, um eine neue Ära der Politik, der Totalüberwachung, der Entmündigung und eben halt der Untertanmachung im Prinzip der gesamten Weltbevölkerung einzuleiten.
Also ein bisschen ähnlich vielleicht, was das, was Herr Habeck neulich gesagt hat, darstellt. Nämlich, da ging es ja um sein Wärmepumpengesetz, sein völlig unsinniges. Und da gab es eine Menge Widerstand. Und er hat jetzt bei einer Veranstaltung, hat er dann auch eingestanden und gesagt, ja, das war jetzt nicht so toll, sinngemäß natürlich. Und es war ja vielmehr ein Test, wie weit können wir mit den Leuten gehen. Das Ganze hier scheint mir ein Riesentest zu sein.
Ja, und das Ganze ist ihm auch auf die Füße gefallen, dass er gesagt hatte, das war ein Test. Und er hat sich ja jetzt gestern oder vorgestern auf einer Bühne nochmal entschuldigt und hat deutlich gesagt, dass er nicht damit meine, dass er die Menschen, die Bürger als Laborratten bezeichnen
hat
möchte.
Hat er das gesagt?
O-Ton. Das habe ich gerade bei Reichelt gesehen und auch original als Filmausschnitt. Und er hat gesagt, also er sieht die Menschen nicht als Laborratten, nicht, dass der Eindruck entsteht. Allein die Tatsache, dass ein Bundesminister sagt, also ihr braucht euch keine Sorgen machen, wir sehen euch nicht als Laborratten, das finde ich schon gewaltig.
Also das hatte ich gar nicht mitbekommen und muss wirklich sagen, das ist nicht mehr grenzwertig. Ja, und dann gibt es noch eine Meldung von diesen RKI-Files. Die Meldung kommt von dem Rechtsanwalt Markus Heinz. Und er sagt, nun wissen wir auch, wer den Auftrag zum Hochskalieren gegeben hat. Laut dem RKI war es der damalige Vizepräsident und heutige Präsident Lars Schade. Und sein Name hätte der Öffentlichkeit nie bekannt werden sollen, damit die Verstrickungen von Politik und RKI nicht bekannt werden. Aber auf Seite 370 dieser RKI-Protokolle soll dieser Vorgang stehen. Ich habe es jetzt nur vorgelesen. Es kommt von einem Anwalt, also dürfte gecheckt sein. Und ich glaube, dass wir noch einiges, was Namen angeht und Zuweisungen der Entscheidungen, erfahren werden.
Also ich finde diesen Begriff Hochskalieren fast noch harmlos. Es heißt hier quasi, dass der Chef von der RKI den Auftrag bekommen hat, die Zahlen zu fälschen. Es geht um Zahlenfälschung, damit man die Menschen hinter die Maske bekommt, damit man die Kinder in Einzelhaft bekommt, damit man die Menschen eine große traumatische Erfahrung reinbringt. Das ist die Realität. Und um das machen zu können, musste man Zahlen fälschen. Es handelt sich hier also um einen aus meiner Sicht schweren kriminellen Vorgang. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich das anders bezeichnen soll.
Kannst du ja auch so bezeichnen. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der das so einordnet. Ja, also wir werden an dem Thema natürlich auch weiterhin dranbleiben. Und wir kommen jetzt zu einem Thema. Andreas und ich haben jetzt schon seit einigen Tagen darüber diskutiert. Und wie ernst soll man das nehmen? Wie weit kann man in der Berichterstattung zu diesem Thema gehen? Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass wir es ohne Panik schüren zu wollen und zu dürfen ansprechen müssen. Wenn wir gerade über die Corona-Pandemie, über die Mikrobe gesprochen haben, dann scheint da eine nächste schon auf dem Anmarsch zu sein. Es gab ja immer Warnungen, Marburg-Virus und Affenpocken und was weiß ich. Und jetzt ist es seit einiger Zeit die Vogelgrippe. Die Vogelgrippe gibt es schon seit Jahrzehnten, wird darüber diskutiert. Aber wir haben mal hier Meldungen, also in Deutschland findet man noch nicht so viel darüber in deutschsprachigen Medien. Aber wir haben jetzt hier mal eine Meldung erstellt, eine Zusammenfassung, was so alles passiert ist in den letzten Tagen. Und zwar eigentlich ausgehend hier von Nordamerika aus. Das ist, sind mehrere Portale, unter anderem offguardian.org. Und da heißt es also hier in unserer Zusammenfassung, das ist so auch ein bisschen erzählerisch dargestellt, die Geschichte mit der Vogelgrippe entwickelt sich ständig weiter. Sie kommt immer näher und es könnte Zeit für ein Update sein. Also, wir wollen jetzt mal alle über die Situation zum Beispiel der Hühner auf dem Laufenden halten. Andreas, du musst stark sein jetzt, was hier kommt. Im April hieß es noch, dass die Vogelgrippe von Vögeln auf Rinder und von Rinder auf Menschen überspringt und dass wir deswegen kein rotes Fleisch mehr essen sollten. Seitdem hat sich einiges getan. Der Mai war ein arbeitsreicher Monat für Vogelgrippebeobachter. Bereits am 9. Mai wurde berichtet, dass 70 Menschen in Colorado nach einer möglichen Exposition auf die Krankheit überwacht werden. Aber es wurden keine Einzelheiten veröffentlicht über die Art, über die Methode. Ein weiterer Geflügelmitarbeiter, diesmal in Michigan, wurde am 21. Mai zum zweiten offiziellen Fall in den USA. Eine Eierfarm in Iowa wird über 4 Millionen Hühner keulen müssen, nachdem ein einziger Fall entdeckt wurde. Seit Beginn des Ausbruchs im Jahr 2022 wurden bereits fast 100 Millionen Vögel gekeult. Das geht ja meistens so ein bisschen an einem vorüber. Andreas, ich bin hier noch nicht ganz durch, aber ich würde dich mal fragen wollen. Das sind ja sehr willkürliche Methoden, wenn man sagt, da ist einer eventuell betroffen und jetzt werden mal 100 Millionen Hühner umgebracht.
Naja, das ist das Übliche, was wir da wirklich haben. Es werden die Ernährungsbestände heruntergefahren. Das ist das, was dahinter steht. Man spürt an jeder Kante, ob man Ackerland plötzlich mit Photovoltaik überzieht oder ob man Windkraftanlagen stellt und betoniert eben gutes Land, wo man auch hätte Gemüse züchten können. All diese Dinge finden statt. Gleichzeitig brennen Höfe, gleichzeitig entstehen unglaubliche große Schäden, gerade was für die Bauern, die sollen abgeschafft werden. Und jetzt kommt dann eben halt wieder diese Vogelgrippe, um dann große Hühnerlegebatterien, das sind ja auch furchtbare Haltungsmethoden, die da teilweise hinterstehen. Das ist wirklich dramatisch, aber darum geht es nicht. Worum es geht aus meiner Sicht ist, dass hier eine Hungersnot regelrecht eingeleitet wird. Das ist das Prinzip und ich versuche mich da emotional rauszuholen, weil ich ja selber Hühner habe und ich weiß, wie ich an den Dingern hänge.
Ich habe übrigens auch Hühner. Ja. Wir haben die nämlich gemeinsam, weil ich muss die nämlich auch manchmal sauber machen und füttern, wenn der Herr Popp nicht da ist. Heute hat es dich wieder, ne, mit der Stimme. Ein bisschen, ja, das ist immer noch nicht ganz weg. Ja, jetzt wird befürchtet, dass die Vogelgrippe auf die Lebensmittelversorgung übergegriffen hat, nachdem bei einer einzigen Milchkuh das Virus angeblich gefunden wurde. Vor wenigen Tagen berichtete Forbes über eine neue Studie, die besagt, dass das Trinken infizierter Milch die Krankheit verbreiten könnte unter Menschen. Und es wird gewarnt, dass begrenzte Tests Sicherheitsfragen unbeantwortet lassen in Bezug auf rohe, unpasteurisierte Milch, also die gesunde Milch. Ne? Die soll vielleicht jetzt auch nicht mehr ausgegeben werden. Aber es sind eben nicht nur Hühner und Kühe, um die man sich jetzt kümmern muss, sondern The Atlantic, das Portal, macht sich Sorgen um Schweine, die zum Beispiel der Vogelgrippe-Wirt genannt werden. Und gestern berichtete der Telegraph, dass sich der H5N1-Influenza-Stamm durch eine leichte Evolution an Säugetierwirte anpassen konnte. Leichte Evolution.
Also ich habe da meine Bedenken und bin da wenig von überzeugt, denn gerade die H5N1, da gab es einen Film auch drüber. Ich glaube, den werde ich mal raussuchen und den holen wir nochmal wieder raus. Das war nämlich Anfang der Jahrtausendwende. Da ging es H5N1 antwortet nicht, hieß das, glaube ich, der Film. Und das ist ein ganz interessantes Ding, wo man dann aufgrund von H5N1 angeblich zig Hunderttausende von Tiere getötet hat, aber man den Nachweis von H5N1 bis zum heutigen Tage noch gar nicht erbringen konnte. So ist mein Gedanke. Wenn das nicht so ist, ich werde es auf jeden Fall rausbekommen, den Film, und werde es dann auch gerne mit einstellen, wenn ich darf.
Ach, ihr Lieben, was hier so alles steht, was hier zusammengefasst ist, es kommt einem ein bisschen das Gefühl hoch, dass man jetzt mit dem WHO-Pandemievertrag erstmal nicht landen konnte und sich dann ganz schnell einer anderen Sache zuwendet. Und man kann dann gar nicht mehr so schnell gucken, wie eventuell wieder Grenzen geschlossen werden.
Das ist wohl der Fall. Und wir sehen jetzt auf der einen Seite, dass diese Kriegssituation, junge Leute könnten eventuell jetzt gemustert werden, in eine Wehr- oder Angriffspflicht dann eben halt reingezogen werden. Und ihr Leben wird dadurch bedroht. Auf der anderen Seite diese Dinge. Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, das gehört mit zu dem ganz großen Spiel, die Menschen auch in die Panik zu bringen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, hier an der Stelle auch nochmal wirklich ganz deutlich zu sagen, wer wirklich gerade steht und die Schöpfungsgesetze versteht, der hat extrem gute Chancen. Er hat sogar genau genommen, wenn er es richtig macht, die Garantie, dass ihm nichts passieren kann. Weil das Leben ist wesentlich umfangreicher als das, was wir zwischen Geburt und dem Versterben wahrnehmen. Es ist viel, viel umfangreicher. Und wenn wir das jetzt hier uns mal langsam klar machen, in welcher Richtung wir gehen, und wenn dann immer noch wieder Menschen sagen zu uns, ja, das ist mir zu viel irgendwie Esoterik, das hat mit Esoterik überhaupt nichts zu tun. Schöpfungsgesetze sind nicht Esoterik. Geht raus, guckt euch einen Baum an. Das ist kein esoterischer Baum, sondern den hat die Schöpfung hervorgebracht. Und wir sehen da eben halt diese große Komplexität, die dahinter steht. Im Rahmen dieser Komplexität können wir lernen, die Schöpfungsgesetze wieder anzuwenden. Wir konnten das schon mal. Wir sind nämlich so ausgestattet von der Natur. Aber man hat es uns aberzogen und wir haben es uns aberziehen lassen. Man kann die Bremse ziehen und wieder entgegengesetzt wirken, ohne dass man sein Leben komplett umstellen muss. Das kann man übrigens auch alleine machen.
Darüber reden wir ja auch oft im Abendgebet. Und wir haben auch immer wieder thematisiert, dass wir mehreren Intelligenztests unterworfen sind, seit Jahren schon. Und das ist nicht alleine die Mikrobe gewesen, sondern wenn wir uns die Ernährung angucken, die Lebensmittelversorgung, Fastfood oder Convenience-Produkte und so weiter, jeder Einzelne entscheidet, was er in seinen Mund stopft und was er seinem Körper zumutet. Und jeder, das ist keine Frage der Bildung, kann heute Bescheid wissen, was ist gesund und was ist nicht gesund. Und auch bei der Lebensmittelversorgung ist zunehmende Wachsamkeit gefragt. Denn ja, es gibt ja schon durchaus Zutatenlisten, wenn man die durchliest, fragt man sich, wollen die uns umbringen?
Also ich habe eines gelernt, wenn wir einkaufen gehen, achten wir immer darauf, dass es keine Zutatenliste gibt, sondern wir kaufen alles, was ohne Zutatenliste ist. Wenn irgendein gemischtes Zeug schon da ist, lassen wir es weg, wo es heißt Inhalt, und dann stehen da 50 Positionen oder 20 oder auch nur 3. Wir kaufen Salat, wir kaufen Kartoffeln, theoretisch, wir haben selber welche. Wir kaufen eben halt entsprechendes Gemüse und wir sorgen dafür, dass wir über unsere Kontakte, die wir haben, biologische Grundnahrungsmittel, Lebensmittel bekommen, keine Füllstoffe. Und die sind nicht industriell hergestellt. Und man kann es selber machen. Und man kann mit ein paar Gewürzen wunderbar sich ein wunderbares Essen zurechtzaubern, ohne Geschmacksverstärker, die vielleicht auch noch einen Suchtfaktor auslösen und die Menschen noch ungesunder machen. Das sind ganz kleine Dinge, die jeder für sich tun kann. Und ein bisschen Selbstgartenbau anbauen. Wir haben das in unserem Buch ja beschrieben, was wir über das alte Wissen über Garten und Küche, wie man zum Beispiel mit einfachen Mitteln sich sein Gemüse anbaut, Kräuter mit anbaut, seine eigenen Medikamente quasi herstellt. Es ist eben halt eine Sache der Eigenverantwortlichkeit. Nur darauf hängt es ab. Und wer sich eben halt von den Fabriken abhängig macht, trägt auch die Konsequenzen.
Auch viele Medikamente, die wir in dem Zusammenhang, den du gerade gesagt hast, überhaupt nicht bräuchten. Wir haben ja hier zum Beispiel Wegerich-Spray immer angesetzt. Das heißt, wir sammeln Wegerich, der draußen am Wege auf uns wartet. Die meisten Menschen stolpern achtlos und stumpf darüber, während der große Helfer überall zu finden ist. Geht, wenn ihr nicht wisst, wie Wegerich aussieht, und schaut ihn euch im Netz an. Es gibt Breitwegerich und Spitzwegerich. Und beide haben diese enormen Heilkräfte. Wenn ihr das ansetzt mit Schnaps und 4 Wochen stehen lasst und dann in eine dunkelglasige Flasche füllt und davon euch immer ein Sprühfläschchen abfüllt und immer dabei habt, es kann euch eine Wespe, eine Biene stechen, eine Stechmücke stechen. Wir haben hier gerade Blackfly-Zeit, die ist schon wieder am weniger werden, aber bei jedem Stich ein bisschen davon dann aufgesprüht und es geht einem sofort besser. Die Stiche gehen davon zurück, es ist wie ein Wundermittel. Oder wer sich morgens rasiert und vielleicht ein bisschen gereizte Haut hat, ein bisschen von dem Wegerich-Spray drauf und es ist sofort weg. Und wenn man diese Dinge ausprobiert hat, dann entwickelt man sich natürlich immer weiter. Dafür ist ja auch dieses Buch gedacht. Ihr Lieben, vor allem eben auch, vielleicht ja auch mal zum Weiterverschenken, ein Standardwerk, wie umfangreich man für sich selber sorgen kann. Es ist das, was wir hier die ganze Zeit versuchen und auch relativ erfolgreich schaffen. Also, ganz kurz noch zu dieser Vogelgrippensache. China hat da auch schon einen Todesfall gemeldet. Australien, ein betroffenes Kind. Das sind so die Dinge, die mich stutzig machen. Wenn sie also länderübergreifend anfangen zu melden, dass sich da etwas tut. Und wir haben bei der Mikrobe gelernt, dass die WHO eine Pandemie ausrufen kann, wenn ganz wenige Fälle sind. Nur alleine durch die Möglichkeit einer Verbreitung. Heißt mit anderen Worten, es könnte sein, dass da Bedrängnis wieder auf die Menschheit losgelassen wird. Könnte auch sein, dass sich das im Sande verläuft, so wie das mit den Affenpocken auch der Fall war. Uns ist es aber wichtig, dass wir hier jetzt doch einmal darüber gesprochen haben, weil im deutschsprachigen Bereich man noch nicht so viel darüber gesehen und gehört hat. Und es gibt jetzt natürlich auch schon Überlegungen, welche Lösungen haben wir anzubieten, welche Maßnahmen. Und es gibt einen Artikel in Medical Express und da werden die ethischen Überlegungen zu verschiedenen Maßnahmen erörtert. Neue Impfstoffe, sowohl für Hühner als auch für Menschen, werden mit Covid-ähnlicher Effizienz entwickelt. Ich könnte fast wetten, den Namen der Hersteller schon zu kennen.
Aber Covid-ähnlicher Effizienz, das heißt also ohne Effizienz, das heißt also nur mit Nebenwirkungen. Um das mal ganz klar zu sagen, die mRNA, haben wir nun festgestellt, sind eindeutig nicht verhindernd, dass in irgendeiner Form die überspringen können, die Viren, also sich verteilen können. Also man ist nicht davor geschützt. Und zweitens, dieser Impfstoff hat nicht die Wirkung, die man gesagt hat. Es hat aber Wirkung, nämlich Nebenwirkungen. Und wenn mit derselben Effizienz auch da weitergearbeitet wird, kriegt man noch mehr Medikamente mit noch mehr Nebenwirkungen, mit derselben Nichtwirksamkeit.
Ja, und es wird natürlich auch schon ein Impfstoff entwickelt für den Menschen. Und rate mal, auf was der basiert?
mRNA vermutlich.
Du hast 100 Punkte, ganz genau. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet dazu, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, die Europäische Union und alle Länder und Kanada Schritte unternehmen, um H5N1-Vogelgrippe-Impfstoffe zu erwerben oder herzustellen. Vielleicht hat ja Frau von der Leyen ihr SMS-Mobiltelefon schon wieder parat liegen. Einige Länder erwägen bereits, wie es hier heißt, allen Beschäftigten in Geflügelfarmen vorzuschreiben, sich impfen zu lassen, sobald der Impfstoff verfügbar ist. Andreas, pass mal auf, dass du nicht noch geimpft wirst.
Ja, ich hoffe nicht. Also ich werde mit Sicherheit nicht geimpft, wenn nur durch Zwang, aber das ist was anderes, nicht durch Pflicht. Das würde ich nicht zulassen. Und ja, wir sehen einfach, dass hier auch genau diese Zwangsrichtung wieder aufgebaut wird. Und das ist genau das, worüber ich gerade gesprochen habe mit verschiedenen Bundeswehrbeamten, die nämlich genau diese Dinge auch erlebt haben, wo dann ein Impfzwang ausgeübt wurde, wo man jetzt sagen kann, nein, das ist kein Impfzwang. Die meisten Menschen verstehen darunter, dass man quasi einen Menschen festhält und gegen seinen Willen dann eben halt die Nadel in den Arm reinrammt. Es gibt aber auch psychologische Methoden, um die Menschen dermaßen in eine psychische Zwangslage zu bringen, dass sie irgendwann aufgeben. Und das ist eine sehr, sehr geringe Grenze, die dahinter steht. Ich kann nur jedem raten, auf sein Gewissen zu hören. Das Gewissen kommt aus dem Wissen der Gesetze, das sind die Naturgesetze, und ganz klar sein Leben so zu verteidigen, wie man es führen möchte, weil wir leben in der Eigenverantwortlichkeit. Und jeder hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel zu sterben, wenn er das möchte. Nicht durch Selbstmord natürlich, sondern einfach, wenn ich sage, okay, ich stelle mich dem Risiko, das darf er.
Was glaubst du denn, das würde mich jetzt mal interessieren, was glaubst du denn, wie nach dem Mikrobenintelligenztest die Menschen jetzt reagieren werden?
Schwer zu sagen. Die Masse läuft immer wieder wie die Lemminge, laufen wie die Lemminge wieder die Klippe runter und lassen sich das Ding nochmal reinbraten. Und ich glaube, es gibt auch heute noch Leute, die lassen sich ja einfach, weil sie nicht nachdenken oder weil sie im Vertrauen sind. Man darf das einfach gar nicht jetzt immer nur so runterfahren und sagen, die sind alle dämlich. Nein, sie können sich nicht vorstellen, wie schlecht manche Menschen sind, wie schlimm furchtbare Verschwörungstheorien von bösen Architekten aufgebaut werden.
Und wir hatten ja im letzten und im vorletzten Podcast hatten wir gesprochen über die großen Proteste auf Mallorca, auf Ibiza, auf Teneriffa, dass viele Menschen, die dort leben, Einheimische, jetzt dem Tourismus, dem Massentourismus, den gar ausbreiten wollen. Over-Tourism hat der Spiegel das ja auch schon genannt. Ich meine, Herr Schwab vom WEF, dem wird es recht sein, wenn er hört, dass nicht mehr so viele Leute verreisen können, dass nicht mehr so viele Leute in einen Flieger steigen, in ein Hotel gehen. Und diese Proteste, die da jetzt stattgefunden haben auf Mallorca, die haben jetzt den Bürgermeister von Palma auch erreicht. Und der hat jetzt mit der Faust auf den Tisch gehauen und der hat gesagt, es reicht hier mit dieser Massenmigration. Und der hat angekündigt, was er jetzt zum Beispiel alles an Maßnahmen verordnen will für Palma de Mallorca, aber auch für Mallorca. Und zwar hat das die Bild zusammengefasst. Der gute Bürgermeister von Palma de Mallorca, der heißt Jaim Martinez, der fordert knallhart Maßnahmen und unter anderem eine Begrenzung der Urlauberzahl, eine Begrenzung der Mietwagen, eine Begrenzung der Kreuzfahrtschiffe, eine Begrenzung der Ferienwohnung. Und weitere Punkte sind, es sollen neue Gästebetten in der privaten Ferienvermietung verboten werden. Wer also jetzt sein Ferienhaus zur Verfügung stellen will, der soll es nicht mehr dürfen. Wer unter anderem Gaststätten betreibt, deren Gäste Dreck verursachen, der muss höhere Strafen zahlen. Und diese Strafen könnte Herr Martinez sogar im Alleingang durchsetzen. Sein Problem, das hier von der Bild beschrieben wird, für viele andere Forderungen braucht er die Zustimmung anderer Behörden, sei es zum Beispiel des Inselrates, der Regierung der Balearen oder sogar der spanischen Zentralregierung in Madrid. Aber die, das hat der Herr Martinez jetzt vor, die will er jetzt erstmal überzeugen. Und er hat noch viel mehr vor. Zum Beispiel, also ich lese euch das einfach mal vor, damit wir alle ein Gefühl dafür entwickeln können, in welche Richtung es geht. Es sollen Einschränkungen eingeführt werden oder sogar Verbote von Partybooten, von größeren Kreuzfahrtschiffen. Es sollen doppelt so hohe Gebühren wie bisher für Kreuzfahrturlauber erhoben werden. Die Urlauberanzahl soll begrenzt werden, die zum Beispiel in einer Gruppe durch die Stadt geführt werden. Die Mietwagen, also die Zufahrt von Mietwagen in die Innenstadt, soll beschränkt werden. Es soll ein absolutes Alkoholverbot auf den Straßen der gesamten Gemeinde geben, einschließlich der deutschen Urlauberhochburg Playa de Palma, und eine verstärkte Präsenz der Orts- und Nationalpolizei.
Naja, also man könnte ja viele Dinge sogar noch mit unterschreiben, wenn man das so hört, was da aufgeführt wird. Und ich muss ehrlich sagen, diese Ballermann-Nummer ist auch nicht das, was mich jetzt besonders tangiert. Aber man muss auch eines erkennen, der Standort Mallorca ist natürlich auch sehr reich geworden durch die Touristen über diese vielen Jahrzehnte. Und wenn man jetzt so mit dieser Kettensäge, das ist ja jetzt seit Argentinien, ist das ja das neue Instrument, da wird jetzt also im Prinzip regelrecht alles weggebügelt, was da eben halt vor die Flinte kommt. Und das ist ziemlich auch dumm, weil so viele Leute haben sich dort niedergelassen und man kann durchaus sanft auch versuchen, bestimmte Strukturen zu verändern. Übrigens, diese Menschen, die dorthin kommen, bringen enorme Steuergelder ein. Und diese Steuergelder könnte man zum Beispiel nutzen, um damit die Alteinheimischen, die zum Beispiel unter steigenden Steuersätzen leiden, unter die erhöhten Kosten leiden, weil wenn zu viele Investitionen in ein Gebiet kommen, dann steigen die Grundsteuern. Aber diese Grundsteuern bedeutet ja wieder mehr Einnahmen für den Staat. Ja, dann hat man doch mehr Einnahmen, um damit zu sagen, man kann die Urbevölkerung damit wesentlich besser unterstützen, als wenn man das lässt. Das sind zwar auch typische sozialistische Modelle, aber das ist ja nun mal das System, was wir gerade haben. Stattdessen versucht man hier mit der Keule, mit der Brechstange, die gesamten Urlauber zu verunglimpfen und den Markt, den Standort Mallorca regelrecht gegen die Wand zu fahren. Und irgendwann wollen die, wie Sylt, wer heute sagt, ich habe ein Haus auf Sylt, eieiei, das muss man sich mal vorstellen, das wäre vor 20 Jahren völlig undenkbar, dass Sylt einen solchen schlechten Ruf hat. Wer will denn heute noch ein Haus auf Sylt? Und genau dasselbe wird dann auch auf Mallorca stattfinden.
Ich stimme dir auch zu. Es gibt durchaus Ansichten, wenn man auf Mallorca ist oder auch in anderen Urlaubshochburgen, dass es wirklich nicht schön zugeht und die Sauferei und die Grölerei. Und ich möchte mal eine Leserzuschrift hier zum Besten geben. Eine Frau, die uns geschrieben hat zu dem Thema. Sie sagt, ihr macht eine tolle Arbeit, wir verpassen keinen eurer Podcast, hören wir immer zum Frühstück. Und dann sagt sie, zu dem Thema des Nicht-mehr-Reisen-Dürfens und der Agenda in Mallorca, Teneriffa, Italiens und so weiter folgendes. Natürlich sieht es für die Außenstehenden so aus, dass uns das Reisen und so weiter vermiest werden soll. Aber wir leben auf Teneriffa und bekommen die Touristenzustände hier live mit. Und es geht einfach nicht mehr. Die Insel wird überrannt von Touristen. Die Preise gehen durch die Decken. Wir leben hier und suchen seit einem Jahr nach einer anderen Wohnung, aber wir bekommen nichts, weil fast alles entweder zu teuer ist oder für Urlauber und Kurzzeitmiete verwendet wird. Selbst die Überwinterer blockieren das ganze Jahr die Wohnungen und sind dann bloß 4 bis 6 Monate da. Wir haben Wasserknappheit. Die Einheimischen, die etwas weiter auf dem Berg wohnen, dürfen ihre Gärten nicht mehr bewässern. Aber die Poolanlagen der Riesenhotelanlagen dürfen befüllt werden. Die Einheimischen haben die Schnauze voll. Wörtlich steht hier so. Was bei den Gemeindetreffen und Sitzungen auch spürbar wird. Was verständlich ist. Auch wir als Residenten wollen das so nicht mehr. Ständig Lärm, überall Müll, selbst die einheimischen Straßenfeste werden von Touristen überrannt. Die Einheimischen bekommen bei ihren eigenen Straßenfeiern teilweise keinen Platz, weil die Touristen sich alles anmaßen. Ruhe sucht man vergebens, es werden Dachterrassen mit Zelten bestückt und an Touristen vermietet und das sind keine Einzelfälle. Normalerweise sind die Monate Mai und Juni immer sehr ruhig gewesen und wurden von den Einheimischen herbeigesehnt für Urlaub und Ruhe und Entspannung. Aber auch diese Zeiten sind vorbei, denn hier herrscht ständig Massenandrang. Die Touristen benehmen sich wie die Axt im Wald. Das mal nur so als kleine Zusammenfassung von uns. kann man nachvollziehen.
Natürlich kann man das nachvollziehen, aber es geht jetzt darum, in einer vernünftigen Art und Weise zu versuchen, diese Interessen der Bewohner dort eben zu berücksichtigen, aber nicht indem man sagt, jetzt wird hier mit einer brutalen Form alles zerstört, was über Jahre auch durch die Politik ja begünstigt wurde. Und die Politik, die dahinter steht, das sind ja nun einmal diejenigen, die die Steuergelder bekommen. Diese hohen Einnahmen, die dort stattfinden, die gehen ja in das Staatssäckel. Und anstatt es den Bürgern wieder zukommen zu lassen, nämlich durch eine vernünftige Umverteilung, um einen gleichmäßigen Wohlstand zu erreichen, das wäre ja durchaus möglich, werden wahrscheinlich die Staatsquoten erhöht, immer mehr Beamte eingestellt und die Gehälter der Politiker erhöhen sich oder eben halt sonstiger Funktionäre. Das ist eigentlich eins meiner Hauptprobleme. Man muss hier viel feinfühliger vorgehen und auch solche Sachen, was die Frau gerade beschrieben hat, definitiv berücksichtigen. Und sie ist schon eine Ausländerin, die dort lebt, was sie da schreibt. Und wir dürfen mal darüber reden, über die Einheimischen, die da geboren wurden. Das ist noch eine andere Nummer. Sie gehört ja schon zu den Privilegierten, die ja letztendlich ihr Geld dort investiert hätten. Die ganz normalen Bewohner, die können sich wahrscheinlich gar nichts leisten. Wir haben eine ähnliche Situation in Deutschland. Ich meine, im Prinzip ist es ähnlich.
Ja, und wenn man mit der Brechstange vorgeht, wird es immer großen Schaden geben. Man hätte dies natürlich, wie du auch gesagt hast, längst anders regeln können. Aber das gehört offenbar auch zu den Themen dieser heutigen Zeit, in der wirklich alles neu werden muss und alles Falsche zusammenbrechen muss. Das ist übrigens das, was nicht nur in der Bibel steht, sondern auch in den grünen Büchern, in der Gralsbotschaft von Abdruschin, dass diese Zeit jetzt hier des sogenannten jüngsten Gerichtes, was sich immer noch viele nicht vorstellen können, dass ausgerechnet sie in dieser Inkarnierung da gelandet sind, das ist ja auch schwer zu verstehen. Wenn man diese grünen Bücher gelesen hat, fällt es einem leicht, weil man viele Zusammenhänge erkennen kann. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass die Dinge, die falsch laufen, und es läuft nahezu alles falsch im Moment, alle Systeme, im Finanziellen, im Wirtschaftlichen, im Sozialen, im Familienrecht und so weiter, dass das jetzt vor unseren Augen zusammenbrechen muss und dann wieder neu und richtig nach den Schöpfungsgesetzen aufgebaut werden soll. Ja, eine letzte Meldung, Andreas. Die EU hat eine Obergrenze von 10.000 Euro bei Zahlungen mit Bargeld beschlossen. Damit soll vor allem die Geldwäsche bekämpft werden. Zwar gelten diese Regeln erst in 3 Jahren, ab 2027, und es gibt für manchen privaten Fall auch Ausnahmen, aber es ist auch wieder der Trend in die eine Richtung.
Naja, der Normalbürger, der wird damit unter Generalverdacht gestellt, in dem Moment, wenn er etwas bezahlen will mit Geld, alleine schon um das Gefühl zu haben, nämlich durch die Übergabe der Geldscheine, dass nämlich da ein Wert von einer Seite in die andere rübergeht. Aber wir brauchen uns keine Sorgen machen. Die beispielsweise Korruptionsgelder, die in den großen Politikerkasten laufen, beispielsweise als die Maskendeals gemacht wurden und sich CDU und CSU-Abgeordnete die Taschen voll gemacht haben in Höhe von mehreren hunderten Millionen, die da letztendlich an Schwarzgeldern geflossen sind. Oder eine Frau von der Leyen, die sich ja vor Gericht jetzt verantworten muss, weil da ja auch der Verdacht eben halt von schweren Korruptionsfällen in Milliardenhöhe. Also wir brauchen uns um die überhaupt keine Sorgen machen. Es geht nur um den Generalverdacht gegenüber dem normalen Bürger, der, wenn er mal überhaupt eine Chance hat, über 10.000 Euro zu haben, dass das dann auch schon gleich als kriminell grundsätzlich eingestuft wird.
Ja, es gibt ja in Deutschland bislang keine Grenze für das Zahlen mit Scheinen und Münzen. Wer über 10.000 Euro zahlen will in bar, der muss sich ausweisen und muss nachweisen, woher das Geld kommt. Und der Händler ist verpflichtet, dass diese Angaben erfasst werden und aufbewahrt werden. Aber man will jetzt mit diesen neuen Vorschriften außerdem den Finanzermittlungsstellen, in Deutschland ist das der Zoll, mehr Befugnisse geben, um Fälle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu analysieren, aufzudecken und verdächtige Transaktionen auszusetzen. Andreas, wenn der Zoll mehr Befugnis erhält, wird er noch strenger.
Ja, und man muss eben sehen, dass man mehr Geld aus den Bürgern herauspresst, um die widerrechtlichen Kriege zu finanzieren. Das ist doch ein ganz einfaches Modell.
Ihr Lieben, mit dieser wunderbaren Sendung gehen wir ins Wochenende. Es ist wunderbar, weil wir dürfen uns alle an solchen Themen weiterentwickeln, nämlich jetzt in der Ruhe bleiben, keine Was-passiert-wenn-Maschine anwerfen und vielleicht das Abendgebet hören.
Ja, so ist es. Euch ein schönes Wochenende und alles Liebe.